Ja, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst mich auch diesen Sonntag erneut mal sagen, was in 2. Petrus 3, Vers 18 geschrieben steht. Da fordert uns der Apostel Petrus auf: Wachset in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachset in der Erkenntnis. Nehmt zu, gewinnt ein klareres Bild, seht tiefer, lernt ihn besser kennen. Es gibt heute viele, die Christus bekennen, aber nicht alle, die Christus bekennen, kennen auch Christus. Es gibt nichts Wichtigeres, als zu verstehen, wer Jesus Christus ist und ihn wirklich zu erkennen. Und ich sage euch, dass es einen gewaltigen Mangel gibt an der Erkenntnis von Jesus Christus. Und nun mögt ihr vielleicht sagen, ja, das stimmt, die Verlorenen draußen, die haben keine Erkenntnis von Jesus Christus. Aber ich meine gar nicht die Verlorenen draußen, ich meine die, die sich als Gemeinde bezeichnen. Ich meine die, die sich zu Christus bekennen, aber doch eigentlich keine oder sogar eine falsche Erkenntnis von Jesus Christus haben. Stellt euch vor, was in Johannes Kapitel 10, Vers 14, ab Vers 14 steht. Das ist mein Taufspruch. Da sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So wie mich der Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für meine Schafe. 10 Jahre lang denke ich schon über diesen Vers nach. Habt ihr verstanden, was da steht? Dass wir Jesus so gut kennen, wie er den Vater kennt und der Vater ihn kennt? Habt ihr darüber nachgedacht, was das bedeutet? Wir sollen ihn gut kennen. Wir sollen ihn sehr gut kennen. Und was für eine Schande ist es, wenn die Christen nicht wissen, wer Jesus Christus ist? Weil dann werden sie eines Tages hören, wenn sie sagen: Aber haben wir nicht dieses und jenes und das in deinem Namen getan? Und er wird ihnen sagen: Geht weg von mir, denn ich kenne euch nicht. Jesus Christus zu kennen, ist die Motivation von allem, was wir tun. Es geht allein darum, Jesus Christus zu kennen und ihn gut zu kennen. Und wie oft habe ich festgestellt, dass ein mangelndes oder falsches Verständnis von der Person Jesu Christi und seinem Werk vorhanden ist. Und Lehrstunden wie diese heute Morgen sollen uns helfen, dass wir wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Lass uns beten. Treuer Herr Jesus, wir wollen dich kennen. Es geht uns nicht bloß darum, Wissen anzueignen und Herr, wir wollen dich kennen. Wir wollen dich vom Herzen kennen. Auf dass wir eines Tages nicht die Worte hören müssen, dass du uns nicht kennst. Schenk uns, dass wir wachsen in der Erkenntnis deiner selbst. Herr, dass wir dich so kennen, wie der Vater dich kennt und du den Vater kennst. Diese Worte, Herr, sind unfassbar und wir würden uns gar nicht trauen, sie auszusprechen, wenn du sie nicht selbst gesagt hättest. Herr, schenk uns, dich zu kennen und lass diese Lehrstunde dazu dienen. Denn dein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Und die Erkenntnis deiner selbst ist die größte aller Erkenntnisse. Unser Herr, schenk uns, dass du dich uns offenbarst heute Morgen durch dein Wort. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Amen.
Amen.
Amen. Wir sind immer noch im Kapitel 8 unseres Glaubensbekenntnisses über Christus, den Mittler. Und heute möchte ich über den Paragraphen 2 sprechen. Während ich letzten Sonntag über das dreifache Mittleramt Christi sprach, möchte ich heute über die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre Christi sprechen. Und dieses Thema ist von enormer Wichtigkeit. Es behandelt die Frage, wer Jesus Christus eigentlich ist. Der Puritaner John Owen schreibt in seinem Werk The Glory of Christ, ist auch auf Deutsch erhältlich, die Herrlichkeit Christi, glaube ich, im 3L Verlag. Er sagt, wir wollen uns immer wieder bewusst machen, dass die Herrlichkeit Christi in seiner Person als Gottmensch die beste, die edelste und die segensreichste Wahrheit ist, die wir uns denken können. Auf sie wollen wir darum unsere Herzen ausrichten. Es gibt nichts Wichtigeres. Und wie viele Gespräche habe ich mit Christen gehabt, wo sie keine Ahnung haben von diesen Themen? Diese Grundlagen des Glaubens. Gestern habe ich ein Video gesehen von dem islamischen Apologeten. Er stand auf einer großen Bühne mit vielen Leuten davor. Und dann bat er einen jungen Christen, vielleicht 14, 13, auf die Bühne und fragt ihn, glaubst du, dass Jesus Christus Gott ist? Und der junge Christ sagt, ja, das glaube ich. Glaubst du, dass Gott allwissend ist? Ja, das glaube ich. Hast du schon mal in Markus 13, Vers 32 gelesen, dass Jesus nicht weiß, wann der Tag seiner Wiederkunft ist? Wusste Jesus Christus den Tag seiner Wiederkunft? Nein, den wusste er nicht. Und alle fangen an zu lachen und verspotten diesen jungen Christen. Er wollte noch irgendwie was Erklärendes sagen, aber Pierre Vogel hat ihn mit einem Lächeln davongeschickt von der Bühne. Und einer von den Bodyguards hat ihn runtergeführt, weil er nichts mehr sagen durfte. Es gibt nichts Wichtigeres, als Christus wirklich zu kennen. Zu verstehen, wer er ist. Die Christen wollen heute Romane lesen und unterhalten werden. Aber Jesus zu kennen? Vor einigen Jahrhunderten sind noch Brüder gestorben. Am Scheiterhaufen wurden sie verbrannt, weil sie einstanden für die Zwei-Naturen-Lehre Christi. Weil sie nicht geglaubt haben, dass Jesus tatsächlich im Abendmahl, dass das Abendmahl sich verwandelt in Fleisch und Blut. Das hat was mit der Zwei-Naturen-Lehre Christi zu tun. Sie wurden dafür verbrannt, weil ihnen das so wichtig war. Der Fehler seither, von Anbeginn der christlichen Kirche, war, dass Jesus Christus falsch verstanden wurde. Wir lesen bereits im 1. und 2. Johannesbrief, dass antichristliche Irrlehrer aufgestanden sind, die nicht verstanden haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Damals haben sie nicht verstanden, dass Jesus Christus wirklich Mensch war. Und heute wird nicht verstanden, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Das ist der große Fehler der Zeugen Jehovas, der Mormonen, des Islam. Sie haben nicht verstanden, wer Jesus Christus ist. Es ist enorm wichtig, dass wir verstehen, wer er ist. Und bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, was die Bibel lehrt, wer Jesus Christus ist, möchte ich kurz nochmal einen Einblick geben in die Kirchengeschichte. Und zwar gab es schon vor dem Jahre 500 gab es 6 Irrlehren über die Person Jesu Christi und später dann nochmal 19. Jahrhundert bzw. 20. Jahrhundert und heute noch eine weitere Irrlehre, die wir uns danach anschauen werden. Gucken wir uns erst einmal 6 Irrlehren an vor dem Jahre 500 nach Christus über die Person Jesu Christi. Zunächst die erste ist der sogenannte Doketismus. Von diesem lesen wir bereits im 1. und 2. Johannesbrief, Doketismus. Diese Leute, schon im 1. Jahrhundert, haben gedacht und gelehrt, Jesus Christus, ja, der war zwar Gott, aber der war kein wirklicher Mensch, sondern der ist als Mensch scheinbar erschienen. Er hatte einen Scheinleib, er hat nur so getan, als sei er ein Mensch. Sie verleugneten also die wahre Menschheit Jesu Christi. Doketismus, das ist eine Irrlehre. Das zweite ist Ebionismus. Das waren judenchristliche Irrlehre, auch schon sehr früh. Die haben gesagt, Jesus Christus war nicht Gott, sondern er war ein Mensch, aber ein ganz besonders geistbegabter Mensch. Das heißt, Gott hat ihm besondere Fähigkeiten verliehen und darum war er so besonders. Dazu gehört auch der sogenannte Adoptionismus. Das ist jetzt nicht was Drittes, sondern das zähle ich zu dem Zweiten. Die gesagt haben, ja, ein normaler Mensch, aber bei der Taufe kam halt der Heilige Geist und da wurde er adoptiert, wurde er angenommen als Mensch, aber als Sohn angenommen. Und deswegen hatte er auch diese besonderen Kräfte. Sie verleugnen also die wahre Gottheit Jesu Christi. Das Dritte ist Arianismus. Bitte nicht verwechseln mit Arminianismus. Das sind beides Irrlehren, aber unterschiedliche Sachen. Das kommt nämlich vom Arius von Alexandria, der auch dann seine Lehre wurde verworfen auf den Konzil von Nicäa, 325. Und er hat das gesagt, was die Zeugen Jehovas heute noch sagen. Jesus war nicht Gott, er war Mensch, ja, aber nicht Gott. Er war aber göttlich, das heißt, er war geschaffen, aber er war nicht ewig, sondern er war gottähnlich einfach. Er war auf ganz besondere Art und Weise gottähnlich, hatte, ja, er war einfach göttlich, kann man sagen, aber nicht Gott, er war nicht ewig, er war geschaffen. Das ist der Arianismus, Irrlehre. Das Vierte ist Apollinarismus. Die sagen, ja, Jesus ist Gott, aber Jesus ist als Gott in einen Mensch hineingegangen, als Ersatz für die Seele bzw. für den Geist. Das bedeutet, menschlicher Körper, göttliche Seele oder göttlicher Geist. Also halb Mensch, halb Gott. Ja? Apollinarismus. Auch das ist eine Irrlehre. Dann fünftens, Nestorianismus. Die sagen, Christus bestand aus zwei Personen. Das heißt, ja, er war eine Person Gott und eine Person Mensch. Und die haben sich immer so abgewechselt, so schizophren. Zwei Personen. Auch das ist eine Irrlehre. Und das letzte jetzt vom 5. Jahrhundert ist Eutychianismus. Eutychianismus. Und die sagen, ja, Jesus Christus war ein Mischwesen. Also er war wahrer Mensch und war wahrer Gott, aber nicht wirklich so, wie wir das verstehen, sondern das hat sich dann miteinander vermischt, so dass ein neues Wesen entstand. Das ist nicht wirklich undefinierbar. Das ist nicht Gott, auch nicht Mensch. Das ist ein Mischwesen und ja, eine neue Art. Jesus Christus war ein Mischwesen. Wenn ihr euch jetzt mal diese 6 falschen Lehren anguckt, dann könnt ihr das in 3 Kategorien unterteilen. Die einen, die verleugneten also die Gottheit Jesu Christi. Ja, Ebionismus, Adoptionismus, Arianismus. Ne? Die haben gesagt, Jesus Christus ist nicht Gott. Die zweite Kategorie, die haben die Menschlichkeit, also die Menschheit Jesu Christi verleugnet. Doketismus, Apollinarismus. Und die dritte Kategorie, die haben die beiden Naturen durcheinander gebracht, beziehungsweise die Person Jesu Christi. Die haben dann plötzlich die Person getrennt, dann gab es plötzlich 2 Personen, oder sie haben die Naturen vermischt, sodass es ein Mischwesen gab. Und all diese Irrlehren, die wurden verdammt durch die Kirche. Einmal durch das Konzil von Nicäa 325, da wurde ganz klar gesagt, Jesus ist Gott. Und dann 451 auf dem Konzil vom Chalcedon, da wurde gesagt, Jesus Christus ist wahrer Gott, ja, aber er war auch wahrer Mensch, und zwar beides gleich, ohne dass es da einen Mischmasch gab. Und bis auf wirklich krasse Sekten vertritt das auch heute keiner mehr, jedenfalls nicht bewusst. Aber es gibt eine 7. Irrlehre, und die ist mir schon ganz oft begegnet in evangelikalen Gemeinden. Und das ist eine Irrlehre, die spät entstanden ist. Ich würde sagen, zum größten Teil in Deutschland, von deutschen Theologen. Und das ist die sogenannte Kenosis-Theorie. Kenosis-Theorie. Kenosis ist ein biblisches Wort. Da müssen wir jetzt mal Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Schlag mal mit mir auf, Kapitel 2, Philipperbrief. Bekannte Stelle, kennt sie auch alle. Und Vers 7 heißt es, aber er, damit ist natürlich Jesus Christus gemeint, machte sich selbst zu nichts. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Die Elberfelder sagt, man könnte das noch mit beraubte, entblößte, entleerte sich selbst übersetzen. Kenosis ist das Substantiv zu dem Verb, was hier im Griechischen steht. Das heißt, aus diesem Wort, er machte sich selbst also zu nichts, er entäußerte sich selbst oder er entleerte sich selbst, haben einige Theologen, aus diesem Vers haben einige Theologen entwickelt, dass Jesus, als er Mensch wurde, seine göttlichen Eigenschaften aufgab. Ihr wisst ja, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Aber als Jesus, der Gott ist, Mensch wurde, hat er das abgelegt. Also er war nicht mehr allmächtig, nicht mehr allwissend, nicht mehr allgegenwärtig. Das Übermenschliche, was er getan hat, das hat er lediglich, genauso wie wir es heute, also oder wie die Apostel es damals tun konnten, mit der Kraft Gottes, das heißt dem Heiligen Geist, getan. Das hat er nicht aus seiner eigenen Macht getan, sondern das hat er mit Hilfe des Geistes getan, so wie die Apostel das auch tun konnten. Das heißt, Jesus Christus war göttlicher Herkunft, aber er legte seine göttlichen Eigenschaften ab. Und dabei wird bewusst oder unbewusst folgende Gleichung aufgestellt. Also wir haben hier Jesus ist Gott, also G, kommt aber, ja, dann wird er Mensch und das zieht dann schon sowas ab von der Gottheit dann, so dass er dann groß M ist, ja, er ist ganz klar Mensch, aber da ist nur noch so ein bisschen G dabei. Also seine göttliche Herkunft, aber das hier, das ist er nicht mehr, das hat er abgelegt. Das ist die Kenosis-Gleichung. G minus M gleich groß M klein g. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil dieses groß G hier nicht verändert werden kann. Gott ist unveränderlich. Jesus Christus ist gestern, heute und in aller Ewigkeit der Gleiche. Das kann nicht geringer, kleiner oder irgendetwas dergleichen werden. Das ist unveränderlich. Und das hier, wie ihr wisst, ist mit der Dreieinigkeit verbunden. Und wenn das hier schrumpfen würde, dann würde das ganze Konzept der Dreieinigkeit, Gott selbst, irgendwie in sich auflösen oder neu werden oder keine Ahnung was. Das geht nicht. G groß bleibt immer gleich. Das wird nicht kleiner. Die biblische Gleichung sieht so aus. Wir haben groß G, Jesus Christus ist ganz Gott. Er nimmt die Menschheit noch dazu und er bleibt ganz Gott und ganz Mensch. Das ist die richtige Gleichung. Ja? Und es ist auch nicht so, dass wir hier eine Mischung hätten zwischen diesen beiden. Das vermischt sich nicht. Sondern das ist eine Einheit, ohne sich zu vermischen. Und das ist auch untrennbar. Jesus hat zu seiner Gottheit die Menschheit dazu gewonnen. Seine Gottheit hat sich nicht verändert. Das heißt, Jesus Christus ist wahrer Gott mit allen göttlichen Eigenschaften. Und er wurde Mensch mit allen menschlichen Eigenschaften, ausgenommen die Sünde. Jesus Christus ist ganz Mensch, ganz Gott. Und das sind die zwei Naturen Jesu Christi, die untrennbar miteinander vereint sind, ohne sich zu vermischen. Da kann man vorlesen, was in Kolosser 2, Vers 9 geschrieben steht. Kolosser 2, Vers 9.
Ja? Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Genau. Die, habt ihr gehört? Die ganze Fülle. Die ganze Fülle wohnt in diesem Leib. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Nicht ein bisschen Gott, Er ist ganz. Und in Galater 4, Vers 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Jesus war beides. Gesandt und geboren. Er ist als Gott gesandt worden, geboren als Mensch. Jesus Christus verlor nichts von seinem Wesen, sondern er gewann eine menschliche Natur, das ist ein Leib und eine Seele dazu. Das heißt, die Inkarnation, die Fleischwerdung Christi, geschah durch Addition, nicht durch eine Subtraktionsrechnung. Addition. Ihr könnt das mit Gott der Geistes, Gottes Geist, lehrt uns Johannes, wurde Fleisch. Das heißt, zu dem Geist kommt Fleisch hinzu. Und diese christologische Rechnung der Kenotiker, von wegen, je mehr Mensch, desto weniger Gott, ist falsch. Ist falsch. Aber wie ist das denn jetzt zu verstehen, dass Jesus Christus sich selbst zu nichts machte? Wie ist das zu verstehen? Dann müssen wir in den Text gucken, was da, wenn wir nochmal Philipper 2 aufschlagen. Da heißt es, also er war in allem Gott gleich, aber er machte sich selbst zu nichts. Wie denn? Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Versteht ihr, worum es geht? Er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das bedeutet, dass Jesus sich selbst zu nichts machte. Dass er sich so erniedrigte, Mensch zu werden. Darum geht es. Das bedeutet nicht, dass Jesus jetzt nicht mehr Gott war, sondern dass er das hier gemacht hat. Ist Erniedrigung. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. In New York war das zur Weihnachtszeit. Da war ein Polizist, der hat einen Obdachlosen gesehen. Ja, das war in den Zeitungen und so. Und dann hat er gesehen, dass er keine Schuhe anhatte, der Obdachlose. Und dann ist er in den Laden gegangen, in den Schuhladen, hat Stiefel gekauft und Socken und hat sie ihm gegeben. Dabei hat jemand mit dem Handy ein Foto gemacht. Und dann ging das um die ganze Welt und er war jetzt der Held von New York. Aber wisst ihr, was Christus gemacht hat? Christus ist nicht bloß gekommen und hat den Menschen was gegeben, damit es ihnen besser geht. Jesus Christus hat Folgendes, wenn wir bei diesem New Yorker bleiben. Der hat seine Kleidung ausgezogen und hat die Kleidung des Obdachlosen angenommen. Sich keine Schuhe gekauft. Er ist derjenige, der das Leben komplett getauscht hat mit diesem Obdachlosen. Er hat diese Kleidung angezogen, die er schon seit Jahren und keine Ahnung, wie lange nicht gewechselt hat. Dieser Mann, der mich von schon Kilometer weit entfernt gerochen hat, diese Kleidung hat Jesus angezogen. Wir verstehen gar nicht, wie widerlich das eigentlich ist, Mensch zu werden. Das verstehen wir nicht. Dass Jesus Christus Mensch wurde und er sagt, wie lange soll ich noch unter euch sein? Und es heißt, als nur weil Gott die Menschen in der Wüste begleitet hat, hat er gesagt, 40 Jahre habe ich Ekel vor euch empfunden. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet, dass Jesus Christus Mensch wurde. Und das ist es. Hat sich zu nichts gemacht, indem er Mensch wurde. Und diese Menschheit, die hat das verhüllt, wer Jesus Christus ist. So dass, wenn man ihn gesehen hat, man nicht verstanden, dass er Gott ist. Ja, auf dem Berg der Verklärung, da hat er mal gezeigt, wer er ist. Aber es heißt, er hatte eine Gestalt gehabt, die uns nicht gefallen hat. Er wurde, der Apostel Paulus sagt, er war wie einer von uns. Seine Göttlichkeit war verborgen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da war. Und das ist das Unfassbare. Also stellt euch vor, die Kenotiker, also die an der Kenosis-Theorie glauben, die sagen, als Jesus Christus in der Wüste war und der Satan sagt, hier, mach doch aus diesem Stein Brot. Warum hat der Satan das überhaupt gesagt? Weil Jesus die Macht dazu hatte, das zu tun. Und als Jesus Christus am Kreuz hing und sie gesagt haben, ach, anderen konntest du helfen oder anderen konntest du retten. Jetzt rette dich doch selbst, komm herunter vom Kreuz. Die unfassbare Sache ist, Jesus hatte die Macht, das zu tun. Jesus hätte vom Kreuz heruntersteigen können und er hätte ein Wort sprechen müssen und die wären alle vergangen wie Staub. Und das ist das Wunder, er hat die Macht und hat sie nicht ausgeübt für sich. Er hat sich selbst verleugnet. Er hat die Macht für sich selbst zu seinem Guten aus diesem Stein Brot zu machen. Er hat es nicht getan. Er hat die Macht. Und er hat es angedeutet, indem er all diese Soldaten hat umfallen lassen im Garten Gethsemane. Er hätte das Macht, mit nur einem Wort sie auszulöschen, und er hat es nicht getan. Das Wunder der Inkarnation, der Menschwerdung Christi ist nicht, ja, er hat all die Macht nicht mehr und jetzt ist er irgendwie angewiesen auf Gott. Er ist selbst Gott und er führt diese Werke, die er hat, nicht aus. Und zwar nicht aus für sich selbst. Wenn ihr nämlich darauf achtet, er führt sie aus für alle anderen. Er führt sie aus für die Kranken, für die Besessenen, für die Toten. Er führt seine Macht aus, aber nicht für sich selbst, zu seinen Gunsten. Er hat seine Macht nicht ausgeführt, damit es ihm erträglicher ergeht in seinem Menschenleben, sondern um anderen zu helfen. Er führte seine Macht nicht aus, um seine Feinde zu vernichten, sondern er hat seine Macht verleugnet, auf dass er gekreuzigt wurde. Jesus Christus hatte die gleiche Macht zu aller Zeit. Er war ständig allwissend und allgegenwärtig. Aber jetzt ist die Frage, die Zeugen Jehovas euch stellen werden. Wie kann es denn sein, wenn Jesus Christus doch genau gleich war wie Gott, wie kann es sein, dass er sich dem Vater unterordnete? Wie kann das sein, wenn er doch dem Vater gleich ist? Wenn euch ein Zeugen Jehovas so etwas fragt, dann stellt ihn mal die Frage zurück. In Lukas 2, Vers 51 heißt es, dass Jesus Christus sich seinen Eltern unterordnete. Also wir wissen, Josef war nicht der wirkliche Vater, aber Jesus ordnete sich unter. Wie kann es sein, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich unterordnet unter seine Eltern auf Erden? Wir verstehen hier, es hat schon mal nichts damit zu tun, dass Jesus irgendwie weniger wäre. Unterordnung hat nichts damit zu tun, weniger zu sein. Zunächst einmal, Unterordnung wird übrigens heute immer falsch verstanden. Erstens, Unterordnung geschieht immer freiwillig. Unterordnung ist freiwillig. Denn wenn Unterordnung nicht mehr freiwillig ist, dann ist es Unterjochung. Und das setzen Sie heute alle gleich mit Unterordnen. Das ist aber falsch. Unterordnen ist immer freiwillig. Jesus ordnete sich freiwillig seinen Eltern unter. Und er ordnet sich auch freiwillig dem Vater unter. Er wird nicht dazu gezwungen. Es ist sogar seine Speise, das zu tun, was der Vater gesagt hat. Und das nächste ist, das zweite, was man zur Unterordnung wissen muss, Unterordnung meint nicht, hat nichts damit zu tun, dass derjenige, der sich unterordnet oder derjenige, der übergeordnet ist, geringer oder weniger wäre oder größer. Es geht nämlich bei Unterordnung nicht um geringer oder größer, es geht um Verantwortung. Die Frau ordnet sich dem Manne unter nicht, weil sie weniger wäre. Sie ist genau gleich hundertprozentig Mensch wie er, mit der gleichen Würde, ist genauso geliebt und befähigt und so weiter. Aber der Mann hat die Verantwortung. Darum geht's. Nicht die Frau hat die Verantwortung, sondern der Mann hat die Verantwortung, sich darum zu kümmern, um den Leib, das heißt sie versorgen und so weiter, sie zu beschützen, und geistlich, das heißt sie zu lehren, sie in Gottes Furcht anzuleiten und so weiter. Er hat die körperliche und die geistliche Verantwortung in dem Haus. Er muss Rechenschaft abgeben vor Gott für seine Frau und darum ordnet sich die Frau dem Manne unter, nicht weil sie weniger ist, sondern weil er die Verantwortung hat. Darum geht's. Und Jesus ordnet sich Gott dem Vater nicht unter, weil er wesensmäßig weniger oder geringer wäre. Es geht um Aufgaben, es geht um Verantwortung. Der Vater sendet den Sohn und nicht der Sohn den Vater. Es hat nichts mit Wesensunterschied zu tun. Und jetzt lasst uns mal anschauen, dass die Bibel lehrt, dass Jesus Christus ganz Gott ist. Er ist ganz Gott. Jetzt müssen wir mal einige Bibelstellen aufschlagen. Wer kann mal Johannes Kapitel 1, Vers 1 und Vers 18 aufschlagen? 1, Vers 1, ja, und Vers 18. Wer schlägt mal Johannes 20, Vers 28 auf? Ja, Römer 9, Vers 5? Ja, Und 1. Johannes 5, Vers 20. Danke. Das sind jetzt nur einige Stellen, die wir aber nennen müssen mal. Es gibt noch weitaus mehr. Wir könnten jetzt den ganzen Tag damit verbringen, wo die Heilige Schrift lehrt, dass Jesus Christus Gott ist. Fangen wir an mit Johannes Kapitel 1, Vers 1.
Ja. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
Ja.
Und Gott war das Wort.
Danke. Hier haben wir wissen, dass das Wort Jesus Christus ist. Hier heißt es, das Wort war Gott. Und nicht kleingeschrieben wie die Zeugen Jehovas. Ja? Es ist Gott, ganz Gott. Und Vers 18?
Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns verkündigt.
Richtig. Hier sehen wir, von wo Jesus Christus kommt. Er kommt von nirgendwo anders als von dem Schoße des Vaters. Und dort war er von Ewigkeit und ist seit Ewigkeit und bleibt in Ewigkeit. Sie sind eins. Da können wir jetzt verschiedene Stellen uns angucken, wo wir sehen, dass Jesus Christus eine Einheit bildet mit dem Vater und nicht irgendwie eine Schöpfung wäre neben all den anderen Schöpfungen, neben all den anderen geschaffenen Wesen. Johannes 20, Vers 28.
Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott.
Richtig. Mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus. Und Jesus sagt nicht, wie in der Offenbarung der Engel sagt, ich bin dein Mitknecht, steh auf und bete mich nicht an, sondern er sagt, selig bist du, dass du jetzt glaubst. Ne? Selig sind die, die aber nicht sehen und doch glauben. Und das ist das Entscheidende. Er korrigiert ihn nicht, er nimmt die Anbetung an. Römer 9, Vers 5.
Deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen und Ewigkeit.
Ja. Aus dem Fleisch, Jesus Christus, aber Gott gepriesen in alle Ewigkeit. Hier nennt Paulus Jesus Christus Gott. Die Zeugen Jehovas übersetzen das natürlich anders, damit das nicht so rüberkommt. 1. Johannes 5, Vers 20.
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Ja, habt ihr das gehört? Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das sind jetzt nur ein paar Stellen, wir könnten uns noch viele weitere angucken. Aber, also die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist Gott. Aber wir können es nicht nur durch die klaren Verse sehen, sondern wir können auch einfach uns anschauen, also was ist Gott? Gott ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig und gucken, ob Jesus Christus das war. Also wenn wir anfangen mit der Omnipotenz, ob Jesus Christus allmächtig war, dann könnte man jetzt sehen, ja, also ob Jesus nun den Sturm stillte, Wasser zu Wein verwandelte, Blinde sehend machte, Tote auferweckte, Brot und Fische vermehrte, auf dem Wasser ging, Dämonen austrieb, einen Baum verdorren ließ, hunderte Soldaten umfallen ließ oder Fischerboote mit Fischen füllte oder Fische mit Münzen füllte oder was Jesus auch immer tat, es bezeugt, er ist allmächtig. Er ist allmächtig. Nun sagen manche, ja, aber das haben doch die Apostel auch getan. Das haben doch die Propheten im Alten Testament getan. Aber schauen wir doch einmal. Wer kann einmal aufschlagen, was in Johannes 2, Vers 11 steht? Wer kann das machen? Wer kann aufschlagen, was in Johannes 5, Vers 21 steht? Ja? Und wer kann aufschlagen? Also du kannst auch gleich den Vers 17 noch vorlesen. Fangen wir mal an mit Johannes 2, Vers 11. Jesus tut ein Wunder. Er verwandelt Wasser zu Wein. Was ist die Konsequenz daraus? Was lernen wir daraus? Ja?
Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Danke. Wenn Jesus Christus dieses Werk tut, was offenbart er damit? Er offenbart seine Herrlichkeit. Das bedeutet, dieses Werk, das kommt von ihm. Er hat es gewirkt. Er hat es gewirkt. Es zeigt seine Größe. In Johannes 5, Vers 21.
Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will.
Ja, kann das ein Prophet von sich sagen? Kann das ein Mensch von sich sagen? Das kann allein Gott sagen, ich mache den lebendig, den ich will. Verstehen wir das, dass er allmächtig war? Und Vers 17?
Jesus aber antwortete ihnen, Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch.
Mein Vater wirkt und ich wirke. Jesus sagt das klipp und klar, ich wirke. Und seine Wirksamkeit, das, was er tut, sehen wir, er muss allmächtig sein. Er hat alle Macht. Er kann tun, was er will. Es gibt keine Grenzen für den Sohn Gottes. Er ist allmächtig. Das Zweite ist Omniszienz. Also er war allwissend. Da brauchen wir auch wieder ein paar Bibelstellen. Wer schlägt Johannes 16, Vers 30 auf? Ja? Wer schlägt Johannes 21, Vers 17 auf? Ja. Wer schlägt Johannes 2, Vers 25 auf? Ja. Und Markus 2, Vers 8. Ja. Und 1. Johannes 1, Vers 48. Okay. Und Johannes 6, Vers 64. Okay. Gut. Fangen wir an mit Johannes 16, Vers 30.
Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist.
Ja, also hier bestätigt einer der Jünger, du weißt alles und du hast es nicht nötig, dass dich irgendjemand über irgendwas belehrt. Du weißt alles. Das haben die Jünger erkannt. Johannes 21, Vers 17.
Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe.
Was sagt Petrus dazu, Jesus?
Der weiß, dass er ihn lieb hat.
Ja, er sagt sogar, du weißt alle Dinge. Du weißt alle Dinge. Und Johannes 2, Vers 25?
Jesus selbst aber vertraute sich ihm nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war.
Jesus kannte alle Menschen. Und er wusste sogar, was in den Menschen war. Kann das ein Mensch? Und was steht in Markus 2, Vers 8?
Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten. Und sprach zu ihm, was denkt ihr solches in eurem Herzen?
Genau, also hier haben wir auch wieder, Jesus deckt einfach auf, was jemand in seinem Herzen denkt. Und Johannes 1, Vers 48.
Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, ihr Philippus, dich rief, als du unter dem Weinbaum warst.
Ja, also Jesus, der sieht den und weiß, was er da gemacht hat. Aber das werden wir gleich nochmal im dritten Punkt, nämlich zu der Allgegenwart Jesu Christi, auch nochmal genauer angucken. Und Johannes 6, Vers 64.
Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde.
Ja, er weiß sogar, wer ihn verraten wird. Ne? Er weiß all diese Dinge. Jesus wurde nicht überrascht. Jesus wurde nicht überrascht von den Dingen. Das glauben die liberalen Theologen heute nicht. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, aber der Menschensohn, der muss überliefert werden und so weiter, er listet ja alles auf, was alles mit ihm passieren wird. Da sagen die liberalen Theologen, so habe ich es gelernt, einfach, ja, das haben halt die Evangelisten im Nachhinein geschrieben. Ja, die wussten dann, was Jesus alles passiert ist, und dann haben sie es Jesus einfach in den Mund gelegt. Nein, Jesus wusste alles, was ihm passiert, bis ins kleinste Detail. Aber Jesus war also allwissend, aber... Manche sagen, ja, okay, er wusste die Dinge, aber er konnte nicht überall eingreifen. Das heißt, er hat das quasi gesehen, aber dass er jetzt auch da mit seiner Macht was tun kann, das verleugnen auch manche Evangelikale heute. Aber wenn Jesus den Nathanael sieht unter dem Feigenbaum, dann ist das nicht einfach nur, er hat Wissen von ihm, sondern dort, wo er auch sieht, dort kann er auch handeln. Und wir könnten das jetzt zahlreiche Beispiele, wir haben jetzt nicht die Zeit, wo Jesus über die Distanz hinaus einfach wirkt. Da kommt ein Hauptmann und sagt, ja, ich weiß, du hast die Macht. Du kannst einfach sagen, so und so, und dann passiert das. Und er sagt, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und was passiert? Er heilt über die Distanz einfach hinaus. Er kann das einfach tun. Er ist nicht gebunden an irgendwie Kilometer oder was auch immer. Er tut das. Und dann lesen wir, also da gibt es ganz viele Berichte davon, wie Jesus einfach also dass für ihn Entfernung kein Hindernis ist. Und wir lesen dann auch in Matthäus 17, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist das, wo Petrus kommt. Er kommt, also er hat da eine Unterredung von denen, die Steuern für den Tempel eintreiben soll. Und und fragt, ja, gibt dein Meister keine Steuern? Und dann kommt Petrus zu ihm. Und bevor Petrus zu ihm kommt und erst erzählt, was war, fragt er ihn schon und geht darauf ein, auf das, was Petrus mit denen geredet hat. Das heißt, er wusste schon, was das Gespräch war, was die geredet haben. Und dann sagt er, ja, geh dahin, wirf deine Angel aus, den ersten Fisch, den du hast, da wird genug Geld für dich und für mich drin sein. Stellt euch vor, was alles dazugehört, dass genau in diesem Moment bei der Angel genau dieses Mundstück in dem Fisch genau zu dieser Zeit drin ist und so weiter und so weiter. Was da wie eine Kette von Dingen drin ist, die Jesus Christus kontrollierte. Jesus Christus war alles, allwissend, allgegenwärtig und allmächtig. Und wenn euch das nicht reicht als Belege, dann müssen wir doch einfach mal angucken, was in Hebräer 1, Vers 3 steht. Wer kann das mal aufschlagen und lesen? Und was in Kolosser 1, Vers 17 steht? Wer liest mal Hebräer 1, Vers 3? Ja.
Dieser hat die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und ist der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft.
Hier lernen wir, Jesus Christus trägt alle Dinge, das meint das gesamte Universum, durch was?
Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
Ja, nochmal davor, den Vers, was du davor gelesen hast. Er trägt alle Dinge durch?
Durch das Wort seiner Kraft.
Durch das Wort seiner Kraft. Seine Kraft. Durch dieses Wort trägt er alles. Alles. Und was steht in Kolosser 1, Vers 17?
Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm.
Alles besteht in Jesus Christus. Glauben wir wirklich, dass als Jesus Christus Mensch wurde, dass er irgendwie dieses Amt aufgegeben hat, dass alles durch ihn besteht und dass er alles trägt durch die Macht seiner Stärke, seines Wortes? Also glauben wir das? Dass Jesus da irgendwie, da hat er aufgehört? Jesus Christus tat das immer. Er verändert sich nie. Er bleibt immer der, der alles erhält. Immer. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das haben so viele evangelikale Gemeinden da vorne kleben an der Wand, diesen Spruch. Glauben Sie das? Aber Jesus Christus war nicht nur Mensch. Er nicht nur Gott, er war auch ganz Mensch. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, uns alle Stellen hier anzugucken. Es gibt zahlreiche Stellen, die uns das deutlich machen, dass Jesus Christus ganz klar Mensch war. Zwei gucken wir uns gleich vielleicht noch an. Also er hatte einen ganz normalen menschlichen Körper. Er hatte sogar einen menschlichen Verstand. Das heißt, Jesus Christus musste sprechen lernen, gehen lernen und so weiter. All diese Dinge. Und er hatte menschliche Gefühle. Aber bei all dem blieb er völlig ohne Sünde. Das heißt, nach seiner menschlichen Natur konnte Jesus wachsen, dazulernen. Er war begrenzt und schwach. Nach seiner menschlichen Natur, nach seiner göttlichen Natur blieb er unverändert derselbe, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Das ist die Zwei-Naturen-Lehre Christi. Nun, manche, habe ich erst letztens festgestellt, manche Christen denken, Jesus Christus, nachdem er auferstanden ist, war nicht mehr Mensch. So von wegen, er war Mensch während seiner Lebenszeit und dann als er auferstanden ist, da hat er aufgehört, Mensch zu sein. Habe ich erst letztens jemanden gefragt, glaubst du, dass Jesus Christus als Mensch in den Himmel fuhr und jetzt als Mensch zu Rechten Gottes sitzt? Da hat die Person gesagt, nee. Aber das ist die Lehre der Bibel. Jesus Christus bleibt in Ewigkeit Mensch. Er sitzt als Mensch zu Rechten Gottes. Wir lesen doch in Lukas 24, nachdem Jesus auferstanden ist, sagte: Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr es seht, dass ich habe. Er ist leiblich auferstanden. Und jetzt, letzten Sonntag haben wir uns 1. Timotheus 2, Vers 5 genau angeguckt. Was steht da nochmal? Wer hat es auswendig gelernt?
Ja? Ist Gott und alles Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus.
Ja. Also wir glauben, dass heute Jesus noch Mittler ist, ne? Glauben wir. Und was? Inwiefern ist er Mittler als? Mensch. Als Mensch. Er ist heute noch. Und wir haben vorhin Kolosser gelesen, dass die Fülle Gottes leibhaftig in Jesus wohnt. Das steht da übrigens im Präsens. Das heißt nicht, damals lebte oder war die Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus, sondern heute noch. Jesus sitzt heute leiblich, natürlich mit einem Auferstehungsleib, ohne Gebrechen und so weiter. Also das heißt ohne Schwachheit, sitzt er zu Rechten Gottes, und zwar als ganzer Mensch und ganzer Gott, heute noch. Und das bleibt in Ewigkeit so. Das nächste ist jetzt diese zwei Naturen. Das heißt, die Gottheit und die Menschheit müssen aber dennoch unterschieden werden. Das muss man gut auseinanderhalten, wirklich. Christus hat zwei Naturen, nicht eine. Nur deshalb kann Christus schwach sein und doch allmächtig, unwissend und doch allwissend, begrenzt und doch allgegenwärtig. Meinen kleinen Test machen wir jetzt mal mit ein paar Versen aus den Evangelien. Ich sage euch, was da steht, und ihr sagt mir, welche Natur Jesu Christi das ist. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Welche Natur? Die Gottheit. Warum kann das nicht die menschliche gewesen sein?
Jesus wurde Mensch, er war nicht immer schon Mensch.
Richtig. Also wissen wir, da müssen wir unterscheiden, weil sonst haben wir Probleme. In Markus 4, Vers 38 heißt es, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Welche Natur war das?
Ja?
Die menschliche. Warum? Weil wir lesen zum Beispiel in den Psalmen, Gott schläft und schlummert nicht. Er schläft nicht. Gott schläft niemals. Aber Jesus schläft hier. Aber es war nicht seine göttliche Natur. In Johannes 17, Vers 11 lesen wir, dass Jesus nicht mehr in der Welt sein wird. Welche Natur ist das? Gott? Und was ist mit dem Vers, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt? Oder Ende des Zeitalters? Dass Jesus nicht mehr unter uns ist, ist er nach welcher Natur? Nach Mensch, genau, richtig. Das müssen wir auseinanderhalten. Also ist Jesus nun da? Er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammeln, und hier sagt, er ist nicht mehr da. Und wie jetzt? Da müssen wir auseinanderhalten, sonst verstehen wir diese Verse nicht. In Lukas 3, Vers 23 heißt es, dass Jesus 30 Jahre alt war. Mensch, gut. Ja, weil in Hebräer 1, da heißt es über Jesus, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Das heißt es über Jesus. Aber natürlich über seine göttliche Natur. Oh, jetzt diesen Vers, den kennen die meisten Moslems nicht. Wenn die den kennen würden, ja, die würden den dauernd zitieren. Lukas 2, Vers 52, schlag das mal auf. Das haben die meisten evangelikalen Christen nicht mal verstanden, was da steht. Lukas 2, Vers 52. Das ist ein richtiger Schock für manche, die das lesen. Lukas 2, Vers 52. Wer kann das mal vorlesen? Ja?
Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
Habt ihr das gerade gehört? Jesus nahm zu an Weisheit? Also Jesus ist doch eigentlich der, von dem es heißt in Kolosser 2, Vers 3, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Jesus nahm zu an Weisheit? Ja. Nach welcher Natur? Nach der menschlichen. Wir wissen, dass Allwissen, also alles zu wissen, nicht in ein menschliches Gehirn passt. Jesus wurde uns gleich. Das heißt, er ist in die ganz normale Lehre gegangen. Er hat ganz normal gelernt zu laufen und so weiter und so weiter. Wir lesen sogar, dass er als Kind Windeln getragen hat. Meint ihr, die Bibel erwähnt das umsonst? Jesus war auch so hilflos wie ein Baby. Natürlich nach seiner menschlichen Natur. Musste genau das Gleiche lernen wie Benaja und Josia. Genau das Gleiche. Aber nicht nach seiner göttlichen Natur. Die lernt nichts hinzu, denn er ist allwissend. Und darum kann Jesus auch sagen, das weiß ich nicht. Und gleichzeitig wissen wir, er weiß alle Dinge. So funktioniert das. Und das hat Pierre Vogel nicht verstanden, dass Jesus Christus beides war, Gott und Mensch zugleich. Und darum können wir lesen, dass Jesus durstig war, obwohl Gott nicht durstig sein kann. Wir lesen, dass Jesus hungerte, obwohl wir lesen in den Psalmen, Gott hungert nicht. Und wir lesen, dass Jesus müde war am Brunnen. Und wir wissen aber in Jesaja 40, er ermüdet nicht und er ermattet nicht Gott. So funktioniert das. Es ist nicht nur die Wissensfrage. Es ist alles, was Jesus gemacht hat, wie das sein konnte. Wie konnte Jesus sterben? Gott stirbt nicht und Gott starb auch nicht am Kreuz. Aber der Mensch starb am Kreuz. Der Mensch starb am Kreuz. Ja, möchtest du das sagen?
Ich finde auch so einen faszinierenden Vers, ist Hebräer 5, Vers 8.
Nee, den habe ich nicht.
Da heißt es.
Ach, mit dem Gehorsam?
Ja,
ja, genau.
Obwohl er Sohn war, hat er
richtig
Leiden den Gehorsam gelernt.
Genau. Ja? Richtig, er hat. Er ist alle Zeit der Gehorsame. Also ein Gott hat es nicht notwendig, irgendwie etwas zu lernen, geschweige denn Gehorsam zu lernen. Aber als Mensch ist er uns gleich geworden und musste all diese Dinge erfahren, die wir erfahren müssen, und hat als Mensch Gehorsam gelernt, genauso wie er als Mensch gelernt hat, sich seinen Eltern unterzuordnen. Ja, das gehört dazu. Das ist gar, also versteht ihr, wie wichtig das ist, das zu verstehen, weil sonst kann man ganz vieles, was in der Bibel steht, nicht richtig begreifen. Und dann stehst du da auf der Bühne mit Pierre Vogel und weißt nicht, was du sagen sollst. Wir sehen das immer beides bei Jesus. Also er liegt dort im Boot, erschöpft und schläft. Der Sturm und so, das Boot geht fast unter. Und dann steht er auf und sagt ein Wort. Und der Sturm ist vorbei. Das heißt, er ist gleichzeitig erschöpft, hat keine Macht mehr in sich und gleichzeitig ist der Allmächtige, der jederzeit den größten Sturm in einer Sekunde stillen kann. Er ist beides zugleich. Beides zugleich. Erschöpft und allmächtig. Und das geht aber nur, wenn wir verstehen, dass er beide Naturen hat. Und diese beiden Naturen sind untrennbar, aber ohne sich zu vermischen. Das Problem beim Abendmahlstreit war, dass die Lutheraner, also Luther hat auch geglaubt, dass sich das Abendmahl tatsächlich in Fleisch und Blut Jesu Christi verwandelt. Es war ist nicht nur so bei den Katholiken, auch bei den Lutheranern. Und sie haben gesagt, dass das ist möglich, also Luther, weil die göttlichen Eigenschaften, die Jesus Christus hat, auch übergehen auf die menschliche Natur. Und das bedeutet, dass Jesus, obwohl er ein Mensch war und deswegen nicht allgegenwärtig nach seiner menschlichen Natur sein konnte, jetzt aber überall im Abendmahl anwesend sein kann, weil die göttlichen Eigenschaften, das heißt die Allgegenwart, auch auf die menschliche übergegangen ist. Aber das ist nicht der Fall. Das vermischt sich nicht. Beides bleibt ganz vollkommen in einer Einheit zusammen, ohne sich zu vermischen. Jesus war auch nicht schizophren, sondern er war eine Person. Und das, auch wenn man das miteinander, wenn wir das auseinanderhalten müssen, dürfen wir das nicht voneinander trennen. Jesus tut das auch nicht. Wenn wir lesen in Johannes, wenn er sagt, ehe Abraham war, bin ich, sagt er nicht, ehe Abraham war, war meine göttliche Natur und meine menschliche Natur nicht. Das hat er nicht gesagt. Er redet von sich als Person. Das heißt, wir wissen natürlich, seine menschliche Natur war nicht schon immer da, er war 30 Jahre alt, aber seine göttliche. Aber Jesus redet von sich, von einer Person. Das heißt, er ist einer Person mit zwei Naturen. Warum war das denn eigentlich notwendig, dass Jesus Christus Mensch wurde? Darüber könnten wir jetzt lange reden. Aber das war zum Beispiel den Apostel Johannes sehr, sehr wichtig, denn wir wissen, die Doketisten waren da ja, die gesagt haben, Jesus wurde nicht wirklich Mensch. Er war nur Scheinmensch, er hat einen Scheinleib. Aber in 1. Johannes 4 lesen wir zum Beispiel ab Vers 2, jeder, der nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, ist der Geist des Antichristen. Er sagt also, jeder, der verleugnet, dass Jesus Christus wirklich Mensch war, zum Anfassen, er betont das ja auch, wirklich ein Mensch zum Anfassen, der ist zum Antichristen. Warum war ihm das so wichtig? Weil daran unsere gesamte Rettung liegt, dass Jesus Christus wirklich Mensch wurde. Damit steht und fällt alles mit der Menschheit Jesu Christi. Wir hatten letztes Mal das Bild von der Brücke, dass er der Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Wenn Jesus nicht Gott und Mensch zugleich war, dann kann er auch kein Mittler sein. Wir lesen in Hebräer Kapitel 2. Können wir mal aufschlagen auf Vers 16. Und hier lernen wir, um stellvertretend für die Menschen ein gehorsames Leben zu führen und für ihre Sünden am Kreuz zu sterben, musste Jesus wirklich Mensch werden. Das lernen wir in Hebräer Kapitel 2, Vers 16. Da heißt es, denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an, also den Menschen. Und was bedeutet das? Also wie konnte er das machen, indem er sich, also wie konnte er sich ihre annehmen? Was war dafür notwendig? Vers 17. Daher musste er, hört ihr das? Musste er in allem den Brüdern gleich werden, Wozu? Damit er Barmherzigkeit und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Damit er sich unser annehmen konnte, musste er Mensch werden. Musste er. Damit er barmherzig und in allem versucht und damit er uns in allen helfen kann, musste er Mensch werden. Es war nötig. Das lernen wir in vielen anderen Stellen wie Römer 5. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte zusammenfassen. 4 Aussagen müssen wir wirklich verstanden haben, wenn wir eine biblische Sicht über die Person Jesu Christi haben möchten. Erstens, Jesus Christus ist vollkommen Gott. Er ist es. Er war es immer und er wird es immer sein. Er ist vollkommen Gott. Dem Vater gleich. Zweitens, Jesus Christus ist vollkommen Mensch. Er war nicht schon immer vollkommen Mensch. Er ist es geworden, als er geboren wurde, und er wird es in Ewigkeit bleiben. Ja? Jesus Christus ist vollkommen Mensch und als Mensch sitzt er zur Rechten Gottes. Aber drittens, diese beiden Naturen, das heißt seine Gottheit und seine Menschheit, sind verschieden, das heißt, sie müssen unterschieden werden. Er ist beides, ja, aber wir müssen das unterscheiden. Müssen wir unterscheiden, wenn wir die Bibel lesen. Aber viertens, seine beiden Naturen, das heißt seine Gottheit, seine Menschlichkeit, sind trotz Unterschiedlichkeit unzertrennlich in eine Person miteinander verbunden. Es ist der eine Jesus, der eine, die eine Person mit den zwei Naturen. Er ist der Gott-Mensch, Jesus Christus. Und lass mich zum Abschluss noch einmal sagen, was John Owen sagte. Wir wollen uns immer wieder bewusst machen, dass die Herrlichkeit Christi in seiner Person als Gott-Mensch die beste, die edelste und segensreichste Wahrheit ist, die wir uns denken können. Auf sie wollen wir darum unsere Herzen ausrichten. Amen. Amen.